Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast, Folge 98. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, unfassbar, Folge 98.
Ja, Wahnsinn. Mit großen Schritten auf die 100 zu.
Schaffen wir aber, oder?
Das schaffen wir auf jeden Fall. Also jetzt, wo das Ziel so nah ist, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann ist ganz klar, das nächste Ziel ist an 1000.
Okay. Dann gucken wir mal, wie alt wird. Obwohl, das könnten wir jetzt ja hochrechnen. Wie lange haben wir für 100 Folgen gebraucht? Dann rechnen wir das einfach hoch und dann,
ja. Ja, das, okay, das ist schon lange. Aber dann können wir aus der Pension können wir dann so ein bisschen mutmaßen, was die Leute heute noch so fliegen.
Richtig, stell dir vor, Tim, damals, da sind wir noch selber geflogen. Genau. Ach, war das, kannst du dich noch dran erinnern? Heute unvorstellbar.
Ja, der interessiert die Leute fliegen gar nicht mehr, weil die eh alle rausgehen, in ihr Flugtaxi steigen und sich von A nach B kutschieren lassen. Dann wird das ganz normal.
So ist das, ja.
Wie bei den Jetsons früher.
Genau, richtig. Aber ich meine, überleg mal, wie viele Luftrechtanwälte fallen dir ein hier in Deutschland? Da wird es dann einige von mehr geben. Versprochen. Ja, das wird ein ganz großes Geschäftsfeld werden, das glaube ich. Aber gut, das dauert noch ein bisschen.
Genau, bleiben wir lieber um heute.
Mhm. Ja, apropos heute, Tim. Wir wollten mal ein bisschen darüber sprechen, was haben wir so in letzter Zeit erlebt, was ist bei uns los, was gab es an spannenden Einsätzen, all solche Geschichten und woran arbeiten wir zwei gerade? Das war heute, genau. Oder das wird heute unser Thema sein.
Ja, mal nicht erzählen, was so auf Messen und so los war, sondern was eigentlich unser täglich Brot bei der Arbeit ist. Mhm. Und da war eigentlich in letzter Zeit ganz schön viel los. Also muss ich sagen, bei mir war es sehr abwechslungsreich, sehr spannend, auch wieder schöne fliegerische Sachen. Ich hatte es ja schon in den letzten Folgen erzählt. Ich war dann nochmal in Hamburg zur Hauptuntersuchung beim Deutschen Luft- und Raumfahrt für die Piloten, die wir suchen. Wir sind mit 7 hingefahren und am Ende, nach den beiden Tagen, sind noch 2 übrig geblieben. Plus die Dame, die das letztes Jahr schon bestanden hatte, die jetzt dieses Jahr mitgeht, haben wir wieder 3 PilotInnen gefunden, die jetzt in die Ausbildung gehen können.
Super, Wahnsinn. Also 3 Stück, die sind gesetzt, die sind gesichert.
Ja, ja, das ist schon krass. Also man kriegt natürlich auch mit, wie da so Träume zerstört werden mit einer Aussage. Das tut einem teilweise echt auch mit weh, wenn man sieht, dass da gestandene Männer das ein oder andere Tränchen verdrücken. Aber es ist halt einfach so, ne? Wir können nicht jeden, der gerne möchte und der sich das vorstellt, ausbilden. Da ist halt eine hohe Hürde. Und wenn die Psychologen sagen, ist zwar ein guter Typ, aber wir sehen hier und da vielleicht ein kleines Problemchen, dann müssen wir die aussortieren, leider.
Dann kommt ihr einfach in die zivile Luftfahrt, dann müsst ihr leider die Ausbildung selber zahlen, aber dann könnt ihr es probieren, Vollgas geben, das Herz muss dran hängen und vielleicht klappt es ja dann da. Ist ja eine so der öfteren Fragen, die ich irgendwie in den letzten Tagen haben, glaube ich, auch die Bundeswehr irgendwie ihre letzten Auswahlverfahren gehabt. Da habe ich einige Mails zu bekommen, die dann da in der dritten Runde rausgefallen sind. Und die dann auch fragen, oh, was kann man denn jetzt noch machen? Kann man damit überhaupt im Zivilen gehen? Ich fand eine Sache sehr spannend. Ich habe sie nicht gehört, mir wurde sie nur geschrieben. Da wurde gesagt, es gab eine psychologische Untersuchung oder irgendeine Untersuchung und der Kandidat, der wäre nicht multitaskingfähig. Und ich weiß nicht, ob man das so rauskriegt. Keine Ahnung. Habe ich zum ersten Mal gehört, dass jemand aussortiert wurde, der wäre nicht multitaskingfähig. Und dem wurde aber auch gesagt, der kann es auch in der zivilen Fliegerei direkt vergessen. Wenn er bei der Bundeswehr nicht bestanden hat, dann besteht er nirgendwo. So ungefähr. Fand ich ein bisschen schwierig, die Aussage. Aber wie gesagt, das wurde mir geschrieben. Ob so ist, weiß ich nicht. Ja, aber ja. Muss man, keine Ahnung. Also ich kann so Leuten nur raten, hey, macht mal einen Schnupperflug und dann merkt der Fluglehrer neben euch vielleicht relativ schnell, Geht das gut oder geht das gar nicht?
Ja, das Multitasking, bei uns heißt das immer physiomotorische Mehrfachbelastung. Das hört sich noch viel hochtrabender an, sagt aber im Endeffekt das Gleiche, dass man unabhängig seine Extremitäten auf verschiedene Sachen konzentrieren kann und dass das nicht irgendwie verknüpft ist, dass automatisch, wenn ich mit der einen Hand das mache, die andere das spiegelt oder so, sondern dass ich Dinge unabhängig voneinander machen kann. Das ist natürlich immer ein ganz, ganz großer Anteil an den psychomotorischen Tests, die man so macht. Vielleicht meint er das.
Das kann natürlich gut sein, das weiß ich nicht, ja. Ja, von daher kommt mal bei uns bei der Heliflight vorbei. Ich mache mal kurz Werbung, Tim. Und dann machen wir einen Infotag mit euch und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, ich kann es ja verstehen. Also das ist natürlich auch, Hubschrauberfliegen ist ja für viele ein Traum. Und wir haben das Glück, Tim, wir dürfen den leben, diesen Traum. Ne? Und auch bei mir war eine ganze Menge los. Ich war in Berlin, ich durfte eine Keynote halten beim Bundesvorstand. Das war ganz spannend, da ging es um das Thema Fehlerkultur. Ich habe eine Prüferauffrischung gemacht in der Zwischenzeit. Ich war viel im Simulator unterwegs, Tim und ich, wir hatten das ja schon mal erzählt, da ich jetzt THE auf der 365 und 155 werde, also Prüfer sozusagen. Und dann war die Messe, dann ist jetzt IA-Training im Moment, also es ist wirklich, wirklich viel los. Eigentlich wäre ich diese Woche in Bukarest gewesen, das habe ich aber abgesagt aus verschiedenen Gründen. Und ja.
Was hättest du in Bukarest gemacht?
Die Technical Crewmember müssen einmal im Jahr in den Simulator gehen. Und das machen wir dort mit Piloten zusammen. Also es ist immer ein Pilot, ein Technical Crewmember im Simulator. Und dann werden diese Sachen, die Technical Crewmember als Aufgabe kriegen, also Notverfahren, Checklisten vorlesen und das mit dem Piloten zusammen abzuarbeiten, das wird dort im Simulator geübt. Muss ich auch sagen, hilft sehr viel. Ist eine ganz andere Nummer, als wenn man sich so in einen Hubschrauber setzt und mal so tut als Brenz oder tut dies oder das. Also das hilft wirklich viel. Das ist ein Rieseneffekt nach vorne, ein ganz großer Sprung. Und Sie müssen auch den Hubschrauber, obwohl es gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, aber Sie müssen den Hubschrauber auch theoretisch irgendwie runterkriegen, sage ich jetzt mal. Das machen wir beim Autopiloten, das bringen wir denen bei. Selber fliegen macht keinen Sinn, weil selbst wenn wir es denen beibringen, sie würden es innerhalb von einem Jahr wieder verlernen und dann fangen wir wieder bei Null an. Also müssen sie lernen, den Autopiloten zu bedienen und der bringt sie dann runter. Das wäre jetzt in Bukarest gewesen und stattdessen hatte ich ein bisschen Instrumentenflugtraining. Morgen geht's für mich auf die Redmobil. Also wenn der Podcast rauskommt, ist die Redmobil schon vorbei. Es tut mir leid für alle, die es zu spät hören. Und ja, es ist viel im Moment, es ist viel. Es ist Frühling, da ist ja meistens immer Halligalli.
Ja, das stimmt. Frühling, also mein Terminplan ist auch vollkommen dicht. Und wenn man dann mal, ich hatte zum Beispiel am 1. Mai hatte ich tatsächlich frei, war nur Rückreisetag aus Hamburg. Ich bin aber schon am Abend vorher irgendwie gefahren und kaum komme ich zu Hause an, geht mein Telefon, brennt der Wald im Sauerland bei Attendorn an der Biggesee-Talsperre. Ja, gut. Und wer das hier schon ein bisschen länger verfolgt und meine Aussagen so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich da nicht Nein sagen kann. Das ist so eins meiner liebsten Verfahren ist, die ich fliege. Und dann bin ich halt nochmal den ganzen Nachmittagabend in Attendorn geflogen. Das war super. Das war, hat sich gut entwickelt. Also der Waldbrand hat sich gut entwickelt, indem er aufgehört hat. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr wurde immer besser und das war schon gut. So am Anfang aus der Bigge entnommen und später aus so einer Mulde, die voll gemacht wurde. Dann haben wir irgendwann die Umlaufzeiten auf unter 2 Minuten gedrückt und das war natürlich der Wahnsinn. Also wir hatten am Ende des Tages so 52 Abwürfe. Das ist vergleichbar mit ungefähr 40 Tonnen Wasser, die wir auf den Waldbrand geworfen haben. Und ich glaube auch, dass wir da echt gut helfen konnten. Also das ist ja nicht, dass wir den ausmachen, aber ich glaube, wir konnten den so weit aufhalten in seiner Laufgeschwindigkeit, dass die Feuerwehr die Chance hatte, das Feuer effizient zu bekämpfen und den Waldbrand unter Kontrolle zu kriegen. Das ist immer so die größte Gefahr, gerade bei einem Waldbrand, unwegiges Gelände, dass das Feuer vor der Feuerwehr wegläuft und die nicht vor die Lage kommt, sondern einfach immer nur das, was schon kaputt ist, ablöscht und da, wo es eigentlich gemacht werden müsste, dass man da gar nicht richtig drankommt. Und das ist unser Job, dann die Zeit zu verschaffen, dass sie das hinkriegen. Und das hat ganz gut funktioniert am Freitag.
Wart ihr da der einzige Löschhubschrauber oder waren da noch mehr?
Die Presse hat von mehreren Löschhubschraubern gesprochen, wir waren aber der einzige. Ich glaube, das lag einfach daran, dass wir am Anfang halt diese längeren Umlaufzeiten von 4 bis 5 Minuten hatten, als wir aus der Bigge entnommen haben. Und als wir dann schneller wurden, glaube ich, hat die Presse vor Ort gedacht, oh, jetzt geht's ja doppelt so schnell, also ist ein zweiter Hubschrauber da. Nee, aber es waren die ganze Zeit wir und ja, hat gut funktioniert.
In Österreich brennt's ja auch, aber da sind noch mehr Hubschrauber irgendwie unterwegs, da sieht man ja auch krasse Videos von.
Ja, in Bayern auch, also wirklich schlimm. Schlimm, was da wieder abgeht, aber es war wieder zu befürchten und es entwickelt sich so, dass es immer im Frühling ist. Bevor die Bäume so richtig Wasser aufgenommen haben, Wasser aufgesogen haben, wir hatten wieder einen unfassbar trockenen April. Und das hat sich einfach wieder gespiegelt. Man hat es kommen sehen. Es waren ein paar Tage, war Sonne, dann war ein sehr schönes Wochenende vorausgesagt und dann ging es halt los. Ne? Es hat in Holland gab es 5 Waldbrände und da war klar, irgendwo scheppert es bei uns auch. In Ruhpolding hat es richtig gescheppert. Also da ist wieder einiges, was schiefgelaufen ist.
Ja, das ist die Waldbrandsaison. Ja, das ist, ich würde das ja auch gerne nochmal irgendwann machen, aber in Hessen ist das zivil ausgeschlossen, da macht das ausschließlich die Polizei.
Von daher, das ist. Das ist immer so ein Hin und Her, man weiß nicht genau, mal gucken. Also es kommt auch immer darauf an, wie es sich entwickelt. Ne? Wir sind im Moment von den Anzahlen der Waldbrände noch so gering, dass es sich privatwirtschaftlich in Deutschland eigentlich nicht lohnt, da einzusteigen.
Ja.
Deswegen ist es immer noch eine hoheitliche Aufgabe. Vielleicht ändert sich's in 10 Jahren.
Ja, um das mal zu erklären, das Problem ist ja, eben weil es so wenig brennt, die Piloten, die müssen ja auch in Übung gehalten werden. Das heißt, man müsste regelmäßig trainieren, der Hubschrauber müsste irgendwie immer irgendwie verfügbar sein, auch das Equipment und irgendwo natürlich auch die Crew dann eben dafür. Und das zu bezahlen ist einfach so teuer, dass da jeder sagt, nee, zahlen wir nicht. Und die Polizei ist eh immer da und dann hat die ein Bambi-Bucket in der Garage liegen und dann macht die das halt eben einfach mit. Ich glaube, es wäre auch eine andere Kostenstelle, wenn ihr das macht, als wenn es jemand im Zivilen macht. So bleibt es ja irgendwie beim Bund, nenne ich es jetzt einfach mal. Der wird es ja auch bezahlen, ne?
Ja, es ist natürlich Amtshilfe. Irgendwo genau. Auf irgendeinem Haushaltsposten taucht das dann auf. Aber das ist natürlich, vermutlich sind es irgendwelche fiktiven Zahlen, die da hin und her geschoben werden. Und da geht kein echtes Geld über den Tisch. Für die freie Wirtschaft wäre es natürlich ein schönes Zubrot. Aber wie du gesagt hast, das größte Problem ist einfach, man braucht so Reaktionszeiten von X plus 60, also ab Alarmierung in 60 Minuten starten oder noch besser vor Ort sein, aber innerhalb von 60 Minuten starten. Und wenn ich das garantieren möchte und den Auftrag als privatwirtschaftliches Unternehmen bekomme, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als halt jeden Tag eine Crew vorzuplanen und einen Hubschrauber, die geblockt sind, die bezahlt werden müssen, beziehungsweise der Hubschrauber kann dann kein Geld verdienen, weil wenn er nicht fliegt. Und das lohnt sich halt einfach nicht, weil das Geld nicht reinkommt.
Genau, in Spanien und Portugal sieht das anders aus. Deswegen sind auch aus vielen Teilen von Europa fliegen die Löschhubschrauber, da stehen ja dann im Sommer über, um mitzulöschen sozusagen, werden die angechartert und dann gehen die im Herbst wieder zurück. Aber so weit sind wir hier zum Glück nicht, dass wir so eine hohe Waldbrandsaisongefahr haben. Ja,
brauchen wir nicht. Gott sei Dank, ja.
Tim, was, ja?
Wolltest du was sagen? Ich wollte nur sagen, solange darf ich das noch machen.
Ja, genau, richtig. Vielleicht auch darüber hinaus, mal gucken. Aber was gab es denn sonst so an spannenden Einsätzen in letzter Zeit bei dir?
Ja, Einsätze ist immer jetzt schwierig bei mir, ne? Gerade in so Zeiten, wo ich viel fortbilde, wo ich viel ausbilde. Wir haben jetzt wieder unsere Flugschüler, die in die finale Phase gehen vor ihrer Berufspilotenprüfung. Die müssen jetzt noch ihre Stunden auf dem Einsatzhubschrauber auf der 145 machen, um dann die Prüfung auch im Juli, Anfang Juli darauf zu machen. Die machen wir jetzt gerade fit. Das heißt, da ist viel Ausbildung. Dieses Feuerlöschen war jetzt tatsächlich der einzige Einsatz, den ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich mache morgen nochmal Spätdienst. Da hoffe ich vielleicht noch auf den einen oder anderen Einsatz. Vielleicht habe ich auch Glück, nochmal im Dunkeln fliegen zu dürfen. Mhm. Und ansonsten sind tatsächlich die Einsätze, die ich so fliege, hauptsächlich Rettungseinsätze. Ich habe am Wochenende wieder Dienst in Gießen. Also wenn der Podcast rauskommt, hatte ich Dienst in Gießen. Mal gucken, was da passiert. Aber ansonsten habe ich jetzt gar nicht so viele spannende Einsätze. Aber ich habe schon wieder gelesen, wir haben auch schon wieder die ersten Badeunfälle gehabt. Wir haben wieder eine Person im Rhein gehabt, die unter uns quasi reanimationspflichtig wurde. Die trieb also im Rhein, war noch bei Bewusstsein und hat dann, während wir Rettungskräfte dahin koordiniert haben, das Bewusstsein verloren und trieb mit dem Kopf nach unten im Wasser, wurde dann aber durch ein Feuerwehrrettungsboot gerettet, an Land gebracht, reanimiert und hat auch überlebt. Also uns wurde dann noch durch den Christoph 9, also dass der Rettungshubschrauber hier aus Duisburg berichtet, der auch vor Ort war, dass die Dame, nachdem sie dann wieder bei Bewusstsein war, so fit war, dass sie sich geweigert hat, mit dem RTW mit ins Krankenhaus zu fahren.
Okay, ihr ging's gut.
Also ging's ihr gar nicht so schlecht, dafür, dass man kurz vorher noch reanimieren musste. Ja, also das ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Das passiert selten genug bei Personen, die leblos im Rhein irgendwann treiben. Ja, aber Leute, deswegen auch die Warnung, der Rhein ist ein gefährlicher Strom. Wenn ihr hier in der Ecke seid, macht es nicht, geht nicht rein.
Ja, es wird einfach immer zu oft unterschätzt, ja. Wahnsinn, siehst du mal. Wasser hatte ich bei mir nicht in letzter Zeit. Nee, das ist wieder so ein Thema eher für die Badesaison. Die hat ja noch nicht so richtig begonnen. Es ist ja noch zu kalt. Da musste ich jetzt in dem Moment, wo ich an die Badesaison gedacht habe, auch an diese Geschichte denken, die wir letztes Jahr, da hatten wir auch im Podcast mal drüber gesprochen, wo der Rettungshubschrauber auf der Badewiese gelandet ist, weißt du doch, wegen dem Kind. Ja. Ne, musste ich jetzt gerade in dem Moment dran denken. Nee, ich hatte viele Kinder jetzt in letzter Zeit, wieder sehr, sehr viele, aus verschiedensten Gründen. Ich hoffe, dass wir soweit allen helfen konnten. Müssen wir mal gucken, was am Ende eben bei rauskommt. Ja, die ganz schlimmen Sachen, die erzähle ich jetzt hier nicht. Das ist nichts für allgemeine Ohren. Aber ja, also auch Verkehrsunfälle, Motorradunfälle. Ich werde immer noch oft drauf angesprochen, auf diesen einen Unfall, von dem ich ja das Reel gedreht hatte, wo ich da angefahren worden bin. Da kam, ich kann alle beruhigen, bis jetzt auch noch nichts bei raus. Also im Sinne von, ich weiß nicht, was da im Moment im Hintergrund läuft. Das weiß nur die Polizei. Und bei denen habe ich jetzt nochmal irgendwann einen Termin. Die schicken mir jetzt nochmal was zu, aber ich kenne im Moment den Ermittlungsstand nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was da so ist. Aber ich habe halt wie du, Tim, ne, so viele Fortbildungen gehabt, dass ich jetzt gar nicht so viele Flüge hatte. Aber ich freue mich ja immer, wenn wir helfen können. Ich war jetzt, die Tage war ich im Nachtdienst, mal ganz kurz für einen Line-Check. Auch da wieder ein Kind, haben wir aber nicht transportiert dann in dem Moment. Es blieb dann im RTW liegen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich freue mich ja immer, wenn ich Kindern helfen kann. Ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, Kinder sind einfach was ganz Tolles.
Ja, und wie du sagst, wenn man helfen kann, hat man auch wieder was Gutes getan. Dafür macht man das ganze Jahr. Aber damit wir helfen können, war ich jetzt gerade im Simulator in Oberpfaffenhofen. Und bei dir, Andreas, steht jetzt auch eine Simulator-Session an, haben wir eben drüber gesprochen. Du gehst aber nicht nach Oberpfaffenhofen, du fliegst sogar ganz weit weg nach Norwegen.
Nach Stavanger, genau. Da fliege ich hin für eine ganze Woche. Dieses Jahr ist wirklich extrem viel Simulator, das stimmt. Wir machen gerade nochmal eine Auffrischung und ein Training für Instrumentenflug, dass wir das in der Luftrettung stärker nutzen können. Und das Problem ist, Simulatortermine zu kriegen. Und deswegen haben wir uns dann für Stavanger entschieden, weil da gab es noch genügend Termine, auch am Stück in einer Reihe und nicht so weit auseinandergerissen, weil es sind ja noch mehr Kollegen, wir sind zu fünf, die da hochgehen. Und dann gehen wir da ein bisschen im Simulator fliegen. Da bin ich mal schwer gespannt. Ich war noch nicht in Stavanger. Ich bin sehr gespannt.
Also ich war tatsächlich schon in Stavanger, aber nicht am Simulator, sondern einfach so in Stavanger. Es gibt da den Preikestolen. Wenn du mal irgendwie dir überlegst, was du machen kannst und ein bisschen wandern gehen willst, kannst du da auf diesen berühmten Preikestolen, das heißt irgendwie Predigerstuhl auf Deutsch oder so. Auf jeden Fall ist das so ein Felsen, der ein paar hundert Meter über dem Fjord ist und du kannst quasi über den Rand einmal steil nach unten gucken, weil er so ein bisschen überhängt. Und in Deutschland wären da wahrscheinlich 48 Sicherheitsgitter und da ist einfach gar nichts. Ach, kannst ja, du einfach war. Bis an den Rand gehen und gut ist. Also ist schon spektakulär.
Okay. Und runterfallen geht auch?
Geht auch, kannst du machen.
Ja, schön.
Brauchst du auch keinen Rettungshubschrauber mehr, wenn du unten ankommst,
ja,
glaube ich.
Ja, praktisch. Ja. Ja, also mal gucken. Dann jetzt werden sich viele fragen, oh ja, super, Instrumentenflug für die Luftrettung ist ja ein Träumchen. Oder vielleicht für Tim auch, für die Polizei. Ganz so leicht ist es leider bei uns nicht in Deutschland. Wir haben einfach das Problem, wir haben keine einzige Klinik im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern, die ein Instrumentenanflugsystem nutzen oder wenigstens irgendwas in der Art, Point-in-Space-Verfahren. Das ist was Ähnliches, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und von daher werde ich nicht mit dem Rettungshubschrauber per Instrumentenflug zur Einsatzstelle fliegen können, weil auch da gibt es kein Instrumentenanflugsystem. Auch nicht in die Klinik, weil da gibt's auch keins. Je nachdem, wo der Hubschrauber stationiert ist, vielleicht zurück zur Station, wenn es der Flugplatz hat, wo die Station ist. Das ist dann eher geeignet, wenn wir auf langen Strecken Personen verlegen. Also sprich, ich sage jetzt einfach mal, von Frankfurt nach Dresden wäre ideal. Dann können wir am Frankfurter Flughafen gehen wir irgendwie raus und dann können wir in Dresden wieder landen mit Instrumentenflug. Für sowas kann man das nutzen, aber so für diese ganze Primärgeschichte leider nicht. Deswegen kann die H145, weil das kann sie echt gut, Instrumentenflug, das kann sie wirklich gut, aber den Vorteil, den kann sie in der Luftrettung hier in Deutschland nicht wirklich ausspielen. Das ist schwierig.
Noch nicht. Aber noch da nicht. Ist für ja, mich auch immer, nicht, genau. immer das Ding so Henne und Ei, ne?
Ja.
Du brauchst die Piloten und du brauchst die Möglichkeiten des Anflugs oder des Abflugs IFA. Wenn die irgendwann sagen, so und jetzt gibt's das Point-in-Space-Verfahren in Deutschland für 48 verschiedene Kliniken, haben wir das jetzt veröffentlicht, dann brauchst du halt auch die Leute, die es dürfen. Das ist ja nicht so, dass jeder Pilot automatisch nach Instrumenten fliegen darf. Und du brauchst dann auch die Operation, die es halt zulässt. Du kannst auch nicht von jetzt auf gleich einfach sagen, hey, ich habe 5 Piloten und dann fliegen wir ab jetzt IFA. Sondern das muss man sich dann noch wieder vom LBA genehmigen lassen und hin und her. Da gibt's dann wieder den ganzen bürokratischen Aufwand. Aber vielleicht mal für die Leute, die gar nicht so genau wissen, wovon reden die da, Instrumentenflug, IFA und kann das nicht einfach jeder Pilot? Nee, geht nicht. Der in Anführungsstrichen normale Pilot ist der VFA-Pilot, der nach Sicht fliegt, Tag wie Nacht, gibt's das auch. Und wenn man das wie die Airliner macht, die uns alle in den Urlaub fliegen, die fliegen alle nach Instrumenten, Flight Rules, also nach den Instrumenten, die sie vorne im Cockpit haben, bestimmte Luftstraßen ab, bestimmte Abflugverfahren, Anflugverfahren. Das ist im Prinzip wie auf Schienen wird man da geleitet und da kann man dann halt auch einen komplett kontrollierten, sicheren Flug abhalten, auch wenn man in der Wolke ist.
Das ist richtig. Also das Denken, das stimmt, das ist gut, dass du es mal gesagt hast, weil viele denken, ja wieso, dann guckst du auf deine Instrumente und fliegst danach. Aber das Problem ist einfach, der Körper erzählt einem was ganz anderes. Weil wenn man so leicht in den Sitz gedrückt wird, dann kann man nicht unterscheiden, wenn man nämlich nach außen nichts mehr sieht, steigen wir jetzt oder fliegen wir eine scharfe Kurve? Das funktioniert nicht mehr. Das geht aber nicht mehr. Es kann sein, man fliegt eine Kurve und denkt, man steigt oder umgekehrt. Und deswegen muss man das wirklich gelernt haben. Und vor allen Dingen, da passiert sehr, sehr viel im Cockpit. Das sind sehr viele Instrumente, die einem sehr viel anzeigen. Und man muss genau wissen, wo gucke ich hin, in welcher Reihenfolge, in welcher Geschwindigkeit mache ich das, scanne ich die Instrumente, dass ich genügend Geschwindigkeit habe, dass ich vielleicht nicht steige, dass ich nicht eine Kurve fliege, weil rechts von mir der Berg ist oder so. Das muss man also wirklich lernen. Da muss man im zivilen Bereich 40 Stunden in Simulator und nochmal 10 Stunden auf der Maschine fliegen, dann macht man einen Checkflug, dazu gehört nochmal die Theorie, da muss man auch nochmal hin, also es ist wirklich einiges. Und selbst dann sage ich dir ganz ehrlich, Tim, nachdem ich meine Instrumentenflugausbildung hatte, hey, man kann das dann noch nicht. Du hast zwar die Berechtigung, das zu machen, aber da passiert so viel, das sind so viele Informationen, da gehört so viel Übung einfach dazu, bis das so in Fleisch und Blut übergeht. Das ist Wahnsinn.
Der Unterschied ist halt einfach, ne, dass wir es halt nur alle Jubeljahre mal machen und da eine gewisse Routine zu entwickeln, ist verdammt schwer. Der normale Airliner-Pilot, der das halt gar nicht anders kennt, der tut sich dann aber vermutlich schwer, wenn er mal nach Sichtflugregeln irgendwo hinfliegen muss und sich selbst orientieren muss, wo es lang geht und was er machen muss, weil der ist es dann einfach gewohnt, egal wo ich lang fliege, ich kriege dann meine Freigaben, lese die zurück und fliege genau den Steuerkurs oder den nächsten Punkt an, der mir gegeben wurde und muss mich um gar nichts kümmern. Und wenn man dann wieder nach Sichtflug draußen fliegt, dann ist man selbstverantwortlich, wie hoch fliege ich, welchen Steuerkurs fliege ich, kann ich durch gewisse Lufträume durch oder nicht. Da ist man dann in anderer Weise wieder auf sich allein gestellt. Also es bedarf beides schon einer gewissen Vorbereitung, die sich aber komplett unterscheidet dann in der Flugdurchführung.
Stimmt. Ich hatte ja schon einige Airliner-Piloten mit unterschiedlich vielen Jahren Erfahrung. Das ist ein Riesenthema. Sie tun sich wirklich schwer beim Sichtflug dann hinterher, weil sie müssen auf einmal selber gucken, selber entscheiden. Die Route ist nicht vorgegeben. Sie müssen die Punkte finden. Ja, das ist sehr spannend zu beobachten. Allein schon der Funkverkehr. Es ist auch wieder was ganz anderes, wenn ich nach Sichtflug unterwegs bin und funken muss, als diese Standardphrasiologie eben im Instrumentenanflug. Jetzt muss ich irgendeinem Tower erzählen, wo ich bin und wie lange ich dahin brauche, ne, und muss dann selbstständig die Punkte finden. Also damit tun sich sehr viele sehr schwer. Es ist eine reine Übungssache, wieder da reinzukommen. Aber das ist spannend zu sehen, wo man sich denkt, hey, weißt du was, du fliegst jetzt seit 30 Jahren in Airliner. Jetzt sitzen wir hier zwar in so einer kleinen Knutschkugel von Hubschrauber und du tust dich jetzt echt schwer. Also nicht das Fliegerische, sondern einfach das Navigatorische, ja. Ja, es ist doch wieder was anderes. Das ist so, wie wenn, ja, wir in diese Instrumentenfliegerei reinstoßen, dann wahrscheinlich umgekehrt das Gleiche eben mit der Sichtfliegerei.
Weißt du, wo ich mir unfassbar schwer mit tue? Ich bin's ja nur gewohnt oder war es nur gewohnt, 15 Jahre lang immer von Hummel oder Pirol mit einer Zahl dahinter. Das sind meine Rufzeichen. Mhm. Ja, dann bin ich ja froh, dann komme ich in die Luftrettung, da habe ich Christoph, das geht auch noch, das ist auch einfach ein Name. Aber zum Beispiel, wenn wir uns dann für einen Instrumentenflug melden und den Flugplan aufgeben und dann wirst du auf einmal mit deinem richtigen Kennzeichen angesprochen, da weißt du auch nicht, was los ist. Nee, also das kriegst du halt nicht mit. Wirklich, genau. Also du bist da überhaupt nicht drauf geprimed und natürlich kenne ich das NATO-Alphabet. Aber dann in dem Moment auf hier Delta Hotel November Whisky Romeo zu reagieren, denke ich, ja, welcher Idiot antworten da jetzt schon wieder nicht? Der ist schon dreimal gerufen worden. Bist du merkst, so, fuck, der Idiot bin ich.
Mir ging es natürlich andersrum, wenn ich aus der zivilen Fliegerei komme. Da haben wir ja normalerweise die ganz normalen Kennzeichen, von denen du eben gesprochen hast. Und als ich dann das erste Mal im Rettungshubschrauber gesessen habe, das war für mich auch so, ach ja, warte mal, jetzt muss ich ja Christoph sagen und nicht Delta Hotel. Das ist also genau das Umgekehrte, da musste ich mich auch erstmal reindenken. Ja, spannend, dass das bei dir dann genau andersrum ist. Aber ja.
Ich finde es halt auch witzig, wie viel Kapazität dir das auf einmal nimmt. Ja. So, es ist was total Simples, ne? Komplett simpel, aber dass du das jetzt du musst deine gewachsene Struktur ändern. Dafür brauchst du schon mal ein bisschen Kapazität, das aufzubrechen und dann das Neue zu implementieren, was unfassbar viel Kapazität einfach kostet. Und drumherum merkst du, wie so ein bisschen die Scheuklappen zugehen und du hast nicht mehr diesen Weitblick, den du normal hast, wenn du deine Standardphrasiologie raushaust. Und das ist echt, das ist egal, wie viel Erfahrung man da hat und wie du sagst, deine Airliner, die dann auf einmal mit dir in der Capri sitzen, denen wird das genauso gehen.
Das für 5 Buchstaben, Tim, ne? Delta, ja, Hotel, genau. Was auch immer, ne? Also wir reden hier von 5 Buchstaben, die einem das Leben auf einmal ein bisschen schwerer machen. Und du dann da die ganze Zeit aktiv zuhören musst, ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist halt wie alles eine Übungssache. Du musst eben reinkommen, ja. Ich würde mir ja wünschen, dass wir für unsere IFA-Hubschrauber auch irgendwann mal eine Abkürzung haben, wo wir einfach nicht mehr das Kennzeichen sagen, sondern weiß ich nicht was. Ne? Haben ja die Airliner auch oder die Schulen, die sehr viel Schulen, die haben ja all diese Namen eben. Das wird es mir dann doch nochmal ein bisschen einfacher machen, weil heute war es so, als wir AIA-Training hatten, wir waren mit der Delta Hotel Juliet Lima Charlie unterwegs, also mit einer H145 von uns. Und dann war da auch noch eine andere Lima Charlie auf der Welle. Und wenn du dich irgendwie mal kurz mit dem Trainer unterhalten hast und du hast nur Lima Charlie am Ende gehört, war natürlich dauernd irgendwas unterbrochen, obwohl es die anderen dann irgendwie waren, aber du hörst halt immer drauf. Holla die Waldfee. Aber da muss ich auch noch an mir arbeiten. Diese vielen Informationen, die da so hintereinander kommen, so bam, 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 muss man einfach drauf vorbereitet sein. Muss man einfach üben bei Instrumentenflug. Das ist einfach so.
Ja, wir machen uns ja relativ einfach. Wir machen Instrumentenflug ja immer mit 2 Piloten. Mhm. Der fliegt und der andere funkt. Der macht das Backoffice sozusagen. Und das erleichtert es halt schon alleine ungemein, ne?
Klar.
Wenn der funkt, sonst nichts zu tun hat, das ist schon super. Und der fliegt, einfach nur ein bisschen Knöpfchen dreht, das ist schon.
Allein schon, wenn die Freigabe kommt, weißt du? Ja. Wenn du noch nicht mehr auf dem Vorfeld stehst, sondern irgendwo anders dann schon bist, dann kommt die Freigabe, dann kann einer schon mal mitschreiben. Um das unseren Zuhörern auch nochmal zu erklären, wenn wir zum Beispiel an irgendeinem Flugplatz stehen, wir haben dann vorher ein Flugblatt aufgegeben, der schon mal genau beschreibt, wo wir hinwollen, wo wir langfliegen, wo wir hinwollen. Und dann kann die Flugsicherung das nochmal ändern und sagen, nö, die Strecke nehmt ihr mal nicht, ihr fliegt mal da lang. Aber letztendlich, um rausstarten zu können, braucht man nicht nur die Freigabe, dass wir starten dürfen, sondern wir kriegen die erste Frequenz, wir kriegen gesagt, was wir erstmal machen sollen und dann eben auch noch vielleicht einen Luftdruck und so weiter. So, das sind so die ersten Informationen. Dummerweise ist das meistens so viel, dass man sich das nicht alles merken kann, sondern man muss erstmal einen Hubschrauber hinsetzen, Stift in die Hand nehmen, Papier in die Hand nehmen, das alles aufschreiben, zurücklesen. Wir können ja währenddessen nicht fliegen, wenn man das alleine macht. Und spannend. Aber ich finde, es ist, wenn man es mal kann, es ist eine tolle Fliegerei. Und ich glaube, was sich viele fragen, weil ich habe es jetzt schon erzählt, aber Tim, du noch nicht, kannst du eigentlich auch Ganoven im Instrumentenflug jagen?
Nö. Das ist das implementiert das ja, dieses Jagen, das heißt ja, wie wir das eben erklärt haben, Instrumentenflug ist immer was Geplantes, immer was Festes, was, wo man Struktur hat. Und wenn man irgendwen sucht oder jagt, dann ist das ja, dass man auf diese Person reagiert. Und wenn die Person dann auf einmal nach links abbiegt, irgendwo reinläuft, und mein Instrumentenflug sagt mir, aber ich muss noch 20 Meilen geradeaus fliegen, dann bin ich weg. Und das Ganze, dieses Fahnden, wie wir es nennen, ob nach vermissten Personen oder nach Tätern, das ist alles nur im Sichtflugbetrieb möglich. Wenn wir frei sind in dem, was wir tun, wenn wir uns selber im Raum orientieren können und entscheiden können, wo es jetzt lang geht und was wir jetzt tun. Instrumentenflug ist super gut, um halt längere Strecken zu überbrücken, den Ministerpräsidenten irgendwo hinzufliegen und sich über nichts Gedanken machen zu müssen. Da wird man von anderen Luftfahrzeugen separiert. Im Sichtflug ist es halt dann deutlich besser für unsere Arbeit.
Ich wollte dich nämlich gerade schon fragen, für was eignet sich denn dann bei der Polizei der Instrumentenflug? Aber du hast es ja dann jetzt gerade auch so miterzählt, ne?
Ja, wenn du einen Hubschrauber auch zur Wartung fliegst, ne? Oft ist die Wartung bei uns irgendwo oben an der Küste bei Emden oder Wilhelmshaven oder wir fliegen runter, habe ich ja auch schon mal erzählt, nach Italien oder nach Baden-Baden. Überall da, wo so Standorte sind von diesen Instandhaltungsfirmen, wenn wir mal extern was vergeben, das bietet sich immer sehr gut an, um auch wieder nach Instrumentenflug irgendwo hinzufliegen.
Passt ihr das euren Schülern, wenn die bei euch die Ausbildung machen, direkt mit? Weil bei uns in der zivilen Luftfahrt ist es einfach so, du musst es ja selber zahlen. Und das Problem ist ja auch, wenn du die Ausbildung nicht, also wenn, selbst wenn du sie abschließt und fliegst dann viele Jahre nicht, dann verfällt ja alles wieder. Deswegen ist es immer so eine Sache, mache ich die und gehe an die Küste oder nach Afrika fliegen fürs Rote Kreuz oder was weiß ich, oder mache ich sie nicht und mache einen von den ganz vielen anderen Jobs, die man ganz toll auch ohne Instrumentenflug machen.
Ja, genau. Also wir machen es nicht, noch nicht. Es ist irgendwie so, man diskutiert, ob man das machen sollte, um halt Piloten auch für alle Eventualitäten gerüstet zu haben. Ich halte es nicht unbedingt für sinnvoll, sofort alles zu machen. Ich finde die Version ganz charmant, dass man erstmal nur auf Sicht fliegt, um sich da halt auch frei zu fliegen, um da erstmal Erfahrung zu sammeln, weil Instrumentenflug halt auch viel Training bedeutet. Und wenn ich halt diese beiden verschiedenen Dinge quasi neu erworben habe und dann beide auf Stand halten will, muss ich unwahrscheinlich viel fliegen. Und ich sollte mich dann eigentlich auf eine Sache erstmal konzentrieren, die wir auch wirklich für den Dienst brauchen, das ist der Sichtflug. Dann fliegen halt die erfahreneren Kollegen diese paar Einsätze im Instrumentenflug oder Verlegungen, wie man es auch immer nennen will, machen dann die älteren Kollegen, die schon Instrumentenflug haben, und die Jungen, die stoßen sich dann die Hörner am Sichtflug ab und bekommen das dann irgendwann oben drauf gesetzt, wenn das Fliegen für sie wie Autofahren wird.
Also, ja, was kostet Instrumentenflug in der zivilen Luftfahrt? Gehen wir da auch nochmal kurz drauf ein. Ganz großes Problem, sage ich euch jetzt. Weil das Problem ist, die EASA hat leider sich gedacht, wir machen das den Hubschrauberpiloten, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ketzerisch ausdrücke, schwer, Instrumentenflug zu machen. Mit dem Flugzeug, ich kann eine kleine einmotorige Cessna nehmen und darauf Instrumentenflug fliegen, kein Problem. Ich kann in Amerika eine Robinson 22 nehmen und kann darin Instrumentenflug üben, ne? Selbst, also die Ausbildung jedenfalls. All das geht, in Deutschland oder Europa geht das nicht. Braucht man idealerweise einen zweimotorigen Hubschrauber, oder wenn man Glück hat, kann man auch noch einen einmotorigen nehmen. Da gibt's aber ja eine Handvoll in Europa, würde ich es mal nennen, einmotorig, die das machen dürfen. Nichtsdestotrotz kostet da trotzdem die Ausbildung zwischen 40 und 70.000 Euro, je nach Modell, die man nochmal zusätzlich oben drauf legen muss. Und das ist ja zu den 130 oder wie viel man auch immer bezahlen muss für eine Berufspilotenausbildung, da ist man schon ratzfatz eher bei 200 in der Nähe. Ja, das ist schon unfassbar viel Geld. Unglaublich viel Geld, ja. Deswegen sollte man sich das dreimal überlegen. Aber ich weiß auch, an der Küste werden viele Piloten gesucht. Die nehmen mittlerweile alles, was irgendwie zwei Arme und zwei Beine hat.
Absolut. Ja, muss man wissen, ob das was für einen ist. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen mehr wie Busfahren, immer hin und her eine feste Strecke. Kann man natürlich gut Geld verdienen, hat man einen guten Job, der wahrscheinlich auch noch relativ lange sicher ist, weil das auch was sein wird, was nicht so schnell über Drohnen abgehandelt werden wird. Aber es ist halt eben nicht das, was man sich, glaube ich, vorstellt, wenn man in die Hubschrauberfliegerei geht. Also viele wollen halt in die Luftrettung, viele wollen vielleicht in den Außenlastflug, und dieses Ölbohrinseln anfliegen, Personal austauschen, vielleicht auch Windräder, Personal winschen, ist auch schon wieder eine bessere Sache, weil man ein bisschen mehr Action hat. Aber es ist schon alles nicht so richtig dieses Fliegen mit Gefühl, sondern das ist wieder Fliegen nach Instrumenten und ob man das als frischer Pilot haben möchte. Und auch, ne, Andreas, was auch für Folgekosten kommen, ne? Klar, so ein Rating, sagen wir mal, kostet 50.000, 60.000 im Schnitt. Aber dann muss ich auch jedes Jahr einen zweiten Checkflug machen.
Ja, yeah, also das ist, man muss es wirklich, also es gibt wirklich Leute, die möchten das, die finden das toll. Ist ja auch super, darf ja auch jeder selbst für sich entscheiden. Man muss aber auch dazu sagen, wenn du sowas machst und du bist mal, weiß ich nicht, sagen wir mal 10 Jahre dabei, dann wirst du in 10 Jahren, du bist schon mal top ausgebildet, du hast Instrumentenflug, du hast tonnenweise MCC, du hast tonnenweise Multipilotzeit. Also du hast eigentlich alles, was man irgendwie so braucht, wo jeder sagt, geil, super, du hast einen ATPL dann, du hast alles. Aber das Problem ist ja, jetzt sagst du, das ist so langweilig, ich möchte was anderes machen und nach oben gibt es eigentlich nur einen Weg, ne? Wobei gehaltstechnisch gibt es dann keinen Weg mehr nach oben. Die Luftrettung verdient man nicht so viel wie an der Küste, also da geht's runter. Aber guck mal, jetzt überleg mal, du möchtest dann Waldkalken gehen. Das ist so, du verdienst nur noch einen Bruchteil von dem an der Küste, bist viel weg von der Familie, ja, also es ist so ein ganz anderes Fliegen. Und wenn du ja erstmal das 10 Jahre gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich schon Familie und bist verheiratet und musst ein Haus abzahlen oder weiß ich nicht was, auch immer hin und her. Dann ist es schwierig, auf so ein Minimum von Gehalt wieder runterzurutschen, nur damit du deinen Traum weiterleben kannst. Deswegen rate ich ja immer allen, bevor sie in die Luftrettung gehen, hey, macht nochmal den ganzen anderen Blödsinn, den man beim Hubschrauber jetzt noch machen kann, bevor es die Drohnen machen. Pipeline fliegen, Wälder kalken, sprühen, Kamerahubschrauber, was weiß ich alles. Durch Sperrzonen durchfliegen und dem Timber begegnen, keine Ahnung. Dürfte auch mal die 119-700 rufen. Ja, was? Nein, also das bitte nicht. Aber, das sind so Sachen, die kann man machen, wenn man jung und ungebunden ist, wenn man viel weg ist, weil man nicht so viel verdient. Man hat aber auch nicht so viel Kosten, eben weil man keine Familie hat. Das kann man hinterher nur noch sehr, 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 sehr schwer machen oder mit sehr vielen Entbehrungen. Ja, aber es gibt Leute, die lieben das Busfahren. Ich kenne ein paar Leute, die haben das gemacht. Super. Ja. Oder gehen ins Ausland.
Ja, ja, also Busfahren wäre, glaube ich, nichts für mich jetzt so.
Ne? Für mich auch nicht.
Nee, da mache ich lieber das, was ich jetzt mache. Das macht Spaß.
Ja, genau. Nee, Busfahren wäre auch nichts für mich. Das ist so, ich könnte es mal eine Woche machen oder so, wo ich einfach sage, hey, cool, habe ich mal kennengelernt, das Feld und so weiter, das macht Spaß. Es gibt ja auch welche ehemalige Kollegen, die sind irgendwo hier im Norden von Europa es gibt ja so Hotelplattformen, die sind dann irgendwie 2,5 Stunden vom Land weg im Meer und da wohnen dann die ganzen Mitarbeiter, die dann diese Windparks und was weiß ich kontrollieren und versorgen. Und von diesen Hotelplattformen bist du dann auch irgendwie eine Woche drauf oder 2 als Pilot und fliegst von da noch weiter raus. Das muss man einfach mögen, wenn man so weit weg ist von allem. Aber manche lieben das. Und du verdienst richtig, richtig, richtig viel Geld, wenn du sowas machst. Weil viele machen das ja auch nicht, ja. Aber das muss man mögen. Und die Familie muss das mitmachen. Das ist das Wichtigste.
Ja gut, die eine oder andere Familie ist vielleicht froh, wenn man da auch eine Woche mal weg ist. Keine Ahnung.
Auch das gibt es, aber dann macht es ja mit. Das ist ja perfekt dann sozusagen. Ja, Schatz, hau mal für eine Woche ab. Ich freue mich, wenn du wieder da bist. Aber jetzt machen wir nicht so viel Chaos zu Hause. Ne? Also es hat alles so sein Für und Wider. Und die Offshore-Fliegerei, die wird uns auch noch lange erhalten bleiben. Das ist definitiv gesetzt, ja. Da geht ja im Moment der Riesentrend hin irgendwie. Und wie gesagt, die nehmen auch Piloten. Weil viele sagen ja auch immer, hey Andreas, wie sind die Chancen, wenn man einen Job sucht? Ja, es werden erfahrene Piloten gesucht, aber auch sehr viele junge Piloten, weil halt einfach die Erfahrenen fehlen und man sich dann die Jungen irgendwie selber ranziehen muss. Mhm. So geht das weiter.
Was steht jetzt noch an bei dir in naher Zukunft, außer der Redmobil morgen?
So jetzt kurzfristig, ja, wie du schon sagtest, Redmobil, dann Starwanger, eben der Simulator, dann geht's weiter mit Rettungsdienst auf Mittelhessen, direkt nach dem Simulator, dann danach habe ich Gießendienst die Woche drauf, dann muss ich nochmal in Simulator Anfang Juni und dann kommen noch ein paar Rettungsdienste, also es bleibt spannend. Die Messezeit ist dann erstmal vorbei, im Herbst gibt's ja auch keine European Rotors, jedenfalls nicht in Deutschland. Die ist ja dieses Jahr in Frankreich. Und von daher, ich glaube, dann pendelt sich das ein. Ab im Juni geht es dann nur noch erstmal mit Rettung weiter, dann pendelt sich das alles wieder ein, dann hat sich alles ein bisschen wieder beruhigt, dann läuft der Sommer. Das ist erstmal so der Plan. Wie sieht es bei dir aus, Tim?
Ich habe ja gesagt, ich bin dann jetzt erstmal in Gießen das Wochenende. Dann mache ich bei uns in der Staffel nochmal so 2-3 Tage Ausbildung mit den jungen Piloten. Gucken wir mal an, welchen Stand die gerade haben. Und dann geht's für mich für Checkflüge nach Frankfurt in den Simulator.
Mhm.
Da darf ich nochmal als Prüfer fungieren. Habe ich nochmal 4 Checkflüge VFR, die ich abnehmen darf. Und dann geht's nochmal eine ganze Woche in die Ausbildung, weil dann langsam auch die Checkflüge anstehen, also die finalen Checkflüge für unsere angehenden Berufspiloten, um da nochmal festzuzurren, was wir da noch an Programm machen müssen, wo wir stehen, wie es aussieht. Aber ich muss ehrlich sagen, die Jungs, die jetzt da sind, die machen das richtig, richtig gut. Mhm. Kriege ich sehr viel positive Rückmeldungen. Auch das, was ich selber gesehen habe, gefällt mir sehr, sehr gut. Das wird, glaube ich, ein relativ einfacher Selbstläufer mit den Prüfungen dieses Jahr.
Siehst du mal. Es gibt noch eine Veranstaltung, die im Juni ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen darf. Das muss ich gleich nochmal nachgucken. In der nächsten Podcast-Folge kann ich was darüber erzählen. Solltet ihr unbedingt mal einschalten, wenn ich was dazu erzähle. Ich glaube, das ist für viele eine sehr interessante Geschichte. Wird in Süddeutschland stattfinden. Ich guck mal, was ich dazu erzählen kann.
Ah, okay. Folge. Ja, dann weiß ich, was du meinst, ja.
Ja, so, ich weiß aber nicht, ob das schon offiziell ist.
Weiß ich auch nicht.
Genau deswegen. Das kläre ich dann eben nochmal ab. Und was bei mir auch noch ansteht, ich bin in einem Hems-Kurs bin ich noch drin. Das heißt, wir schulen unsere Technical Crew-Member. Das ist auch immer eine ganz tolle Veranstaltung, wenn die zusammenkommen. Theoretische Schulung, nochmal ein bisschen Wissen auffrischen und noch ein paar Beispiele machen und mit denen eine Woche verbringen in Reichelsheim. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das sind auch so Kurse, die gebe ich immer mal wieder ganz gerne. Und mal gucken. Ach, bei der DRF bin ich übrigens auch noch im Juni, fällt mir dabei gerade an. Die haben ja auch noch ein HHO-Symposium, also zum Thema Winschen. Da schaue ich auch mal vorbei. Also es sind doch noch so ein paar Baustellen, wo es doch noch mal ein bisschen Arbeit gibt. Aber macht alles Spaß, das ist das Schöne. Alles super interessant, macht alles Spaß.
Absolut. Ja, ich hätte eigentlich diesen Monat auch neue HESLO-Kurse, wo wir Piloten auf HESLO bringen, also auf External Sling Load, im Endeffekt Bambi-Bucket-Ausbildung. Aber die mussten wir jetzt leider canceln, weil wir einen so hohen Krankenstand bei unseren Operatoren haben, die auf der Kufe stehen. Die haben irgendwie, also gerade die, die ich gerne hätte, die haben alle kein Medical zurzeit oder sind längerfristig krank.
Warum brauchen die ein Medical?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Aber wir haben sie als Crew-Member bei uns dabei und sie brauchen eigentlich keins. Rein rechtlich brauchen sie keins, aber wir haben es in unserem Operators Manual niedergeschrieben.
Das ist eine Auflage von euch.
Okay. Genau, das ist eine Auflage von uns, dass wir möchten, dass jeder, der in der Crew arbeitet, auch mindestens das Medical Class 2 hat.
Ja, okay, verstehe.
Ja, und deswegen halten wir uns da auch dran. Sind einfach eigene Vorgaben, wo wir auch sagen, warum sollten die nicht auch körperlich fit sein, wenn die da draußen auf der Kufe rumtanzen oder ähnliches, hat man ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht.
Ja, gut, nee, verstehe ich. Ich habe nämlich gerade rein rechtlich überlegt, wieso brauchen die Medical, aber wenn ihr euch die Auflage selbst erteilt habt, dann ist natürlich verständlich, dann habt ihr da einfach gesagt, das ist die Qualität, die wir halten möchten, und das ist auch okay.
Cool. Tim. Wunderbar. Dann haben wir Folge 98 auch geschafft.
Oh, das hört sich so an, als hätten wir auch noch Arbeit damit.
Nee, aber ich habe gerade so überlegt, so, ey, ist es echt, ne? Dann nächstes Mal Folge 99 und dann müssen wir richtig liefern. Also das wird doch spannend. Bei allem, was wir so gerade erzählt haben, was wir noch so zu tun haben.
Ja, und das ist nämlich auch gar nicht so leicht, dass wir zwei immer einen Termin finden, wo wir einfach sagen, hey, da haben wir mal beide in Ruhe Zeit, das zu machen, weil ja, meistens machen wir es dann irgendwie abends, wenn wir doch eben beide tagsüber schon gearbeitet haben, geht's ja nicht anders, aber wenn wir im Rettungsdienst sind, wird's auch schwierig, oder du im Polizeidienst bist, ist auch schwierig, ne? Weil man ja nie weiß, können wir die Folge bis zum Ende machen, oder wird einer zwischendurch mal rausgerufen und ist dann weg. Ja, das hat man bis jetzt zum Glück noch nicht, nee.
Nee, haben wir schon oft angedroht, so gegenseitig, aber es ist Gott sei Dank bisher immer gut gegangen. Mhm. Aber es würde mich wirklich super freuen, wenn wir die Folge 100 zumindest zusammen irgendwo aufnehmen können, dass wir die nicht online machen können. Und es würde mich noch mehr freuen, wenn wir da ein entsprechendes Surrounding finden. Aber da kümmern wir uns ja drum.
Ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Super. Tim, danke dir für deine Zeit.
Ja, danke dir auch. Ganz viel Spaß auf der Redmobil morgen. Du danke wirst wieder dir. Viel reden müssen, nehme ich an. Du wirst mach viel angesprochen gerne. Werden.
Ja. Mache ich ja gerne, ist kein Problem. Wir danken auf jeden Fall euch draußen, dass ihr so fleißig mithört und auch heute wieder mitgehört habt, dass ihr hoffentlich einen tollen Start in den
Genau, von mir aus auch. Kommt gut in den Donnerstag oder wann auch immer ihr diese Folge hört habt. Einen schönen Tag, passt auf euch auf und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.
Tschüss.